Den Psalm 111 lesen, den Psalm 111. Halleluja! Ich danke dem Herrn von ganzem Herzen, im Rate der Frommen und in der Gemeinde. Groß sind die Werke des Herrn. Wer sie erforscht, der hat Freude daran. Was er tut, das ist herrlich und prächtig, und seine Gerechtigkeit bleibt ewiglich. Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder, der gnädige und barmherzige Herr. Er gibt Speise denen, die ihn fürchten. Er gedenkt ewig an seinen Bund. Er lässt verkündigen seine gewaltigen Taten seinem Volk, dass er ihnen gebe das Erbe der Heiden. Die Werke seiner Hände sind Wahrheit und Recht. Alle seine Ordnungen sind beständig. Sie stehen fest für immer und ewig, sie sind recht und verlässlich. Er sendet eine Erlösung seinem Volk und er verheißt, dass ein Bund ewig bleiben soll. Heilig und Herr ist sein Name. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Klug sind alle, die danach tun. Sein Lob bleibt ewiglich.
Ja, liebe Geschwister, einen guten Morgen auch von mir. Und wir wollen uns diesen Psalm mal ein bisschen näher angucken, den wir eben auch schon gehört haben in der Schriftlesung. Und so wollen wir miteinander diesen Psalm betrachten, der so die Größe und Herrlichkeit und Allmacht unseres Gottes preist. Psalmen wie dieser hier sind ja nicht nur häufig Lieder des Trostes und geben die Hoffnung und Zuversicht der Dichter und Texter wieder oder Liedschreiber, sondern vor allen Dingen enthalten sie mannigfaltige Wahrheiten unseres liebenden, treuen Gottes, der die Menschen retten will. Sie beschreiben oftmals seine herrlichen Werke, die durch viele Wunder und seiner überaus gelungenen Schöpfung zu bestaunen sind. So kann eigentlich nur jeder, der Gott erkennen durfte, weil sich ihm Gott persönlich offenbart hat in Jesus Christus, anfangen, Loblieder zu singen und ihn zu preisen. Kurzum, also Psalmen zu schreiben. Im Vordergrund steht deshalb bei all dem, was wir schon in der Schöpfung allein sehen können, das, was Gott für jeden Einzelnen getan hat, der sich auf ihn verlässt, beziehungsweise was er tun will für die, welche sich ihm noch nicht anvertraut haben. Ein Psalm ist somit meist ein ganz persönliches Zeugnis des Schreibers, welcher die Größe Gottes und letztlich die Gnade, die über seinem oder unserem Leben steht, erkannt hat. So ist ein Psalm geschrieben aus der innersten Überzeugung, dass nur Gott einen trägt und helfen kann. Gleichzeitig ein Bekenntnis des Glaubenden vor der Welt und in der Gemeinschaft der Heiligen. So beginnt der erste Vers des Psalms 111 ja schon damit, dass der Schreiber sich nicht einfach irgendwo aufhält, um Gott zu preisen, sondern dass er sich, weil er sich nicht alleine weiß, im Kreise derer befindet, die sich auch an Gott halten und dort seinen Glauben zuerst bezeugt. Er schreit quasi sein Preis den Herrn vor aller Ohren hinaus, damit ein jeder, der ebenfalls an Gott glaubt, mit einstimmt. Halleluja! Ich danke dem Herrn vom ganzen Herzen, im Rate der Frommen und in der Gemeinde. Es ist für ihn eine Selbstverständlichkeit, in die Versammlung zu gehen oder in den Gottesdienst, in die Gemeinschaft und sich dort aufzuhalten, wo Gleichgesinnte zu finden sind. Nur dort kann er außerdem, was sein Herz im tiefsten oder im innersten bewegt, in angemessener Weise mit anderen teilen. Denn würde er es zum Beispiel vor der Welt tun, so könnten sie gar nicht verstehen. Wir erleben es ja oft, dass wenn wir ja, den Herrn loben wollen und dieses in der Welt tun, sie würden es gar nicht verstehen. Sie können es nicht verstehen. Sie können nicht verstehen, warum man Gott in Jesus Christus so dankbar sein kann. Und dieser Schreiber hat den Weg gefunden und damit den Trost und Halt, den die Welt nicht bieten kann und wo man es auch nicht finden kann. Gleichzeitig aber stimmt er den Lobgesang aller Frommen an, die Grund zum Danken und der Freude haben, weil wir geliebt sind. Weil wir geliebte Kinder Gottes sind, haben wir allen Grund, unserem Gott und Herrn zu danken, denn er hat alles für uns getan, obwohl wir doch eigentlich eine Bestrafung verdient hätten. Die Strafe für Sünde und Schuld, für unsere Sünde und Schuld. Christus hat uns zuerst geliebt und uns vergeben. Was für ein Geschenk. Nur wer, und das gilt für uns im Besonderen, wir Gott in seinem Sohn Jesus Christus lieben und ihm folgen, können die richtige Spur erkennen und den Weg finden, der zum Leben führt. Die Liebe und unsere Überantwortung unseres gesamten Lebens an Jesus Christus macht uns zu Kindern Gottes. Und darin ist die Umkehr von unserem alten, sündigen Ich komplett mit eingeschlossen. Ohne Umkehr keine Rettung. Halbe Sachen zählen nicht und sich nur ein bisschen entscheiden, was ja schon das Wort ausschließt, gilt nicht. Darum müssen wir uns von den Dingen der Welt fernhalten. Ich habe hier geschrieben weitestgehend, aber es ist Quatsch. Wir müssen uns komplett fernhalten. Sei ganz sein oder lass es ganz sein, drückt es wohl am besten aus. Und darum heißt es, wie Johannes in seinem Brief schreibt, 1. Johannes 3, Vers 1, seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Die Welt kann uns und was uns bewegt nicht verstehen, weil sie den Trost und Halt, den Kinder Gottes bei ihrem Vater finden, nicht teilen werden. Es ist zwar gut und richtig, auch vor der Welt unseren Gott zu bezeugen. Das sollen wir ja auch. Dennoch ist es notwendig, sich als Gemeinschaft der Heiligen, der Kinder Gottes hin und wieder zurückzuziehen, um in dem Schutzraum, den diese Gemeinschaft mit Gott unter den Frommen bietet, einzutreten. Um in dem Bild des Tempels zu sprechen, können nur die Heiligen ins Heiligste bzw. Allerheiligste treten, weil durch unseren Herrn Jesus Christus der Vorhang beseitigt ist und der Weg nun für die Kinder Gottes frei ist. Frei durch Jesus Christus. Alle anderen müssen wohl oder übel draußen vorbleiben. Solange aber noch die Zeit der Gnade ist, wie wunderbar, dass die Möglichkeit der Umkehr besteht für alle Menschen. Denn wenn es heißt, solange noch Zeit ist, was bedeutet es anderes, als dass die Zeit kommt, wo Umkehr zu Gott in Christus nicht mehr möglich ist? Es gibt also ein zu spät, wenn man sich nicht sofort entscheidet. Gott möchte doch aber alle retten und nicht, dass jemand verloren werde. Und so ist Christus der einzige Weg, der zu Gott führt. Und er ist uns ja extra entgegengekommen, damit wir durch ihn zum Vater kommen können. Also ins Allerheiligste, ich sagte es schon, eintreten dürfen. Das größte Geschenk Gottes an uns ist, dass Christus in Knechtsgestalt auf diese Welt kam, um uns, die wir gefangen waren, ja und ja leider noch teilweise sind, in Sünde und Schuld endgültig zu befreien. Er hat uns den Weg zum Vater geebnet und aufgezeigt, wie wir gehen sollen oder müssen, damit wir auch wirklich ans Ziel kommen. Gott bringt uns ans Ziel, denn er ist treu, gnädig und barmherzig. Das alles dürfen wir sehen in Christus, seinem Sohn, wenn wir uns auf ihn einlassen. Darum lautet unsere Botschaft, und so habe ich auch die Predigt heute überschrieben: Wir verlassen uns auf Jesus. Wir verlassen uns auf Jesus, denn nur durch ihn werden wir Gottes Größe und seinen Willen für unser Leben erkennen. Das gilt für alle, die durch seinen Heiligen Geist getrieben sind, Gottes Kinder sind und nun nicht mehr selbst über sich bestimmen wollen, sondern einen anderen, höheren, ja, die Christus über sich herrschen lassen wollen. Darum dürfen wir auch ihm getrost die Verantwortung für unser Leben überlassen. Er wird sich um alles kümmern, selbst wenn ich manches in meinem Leben nicht verstehe und oft ganz schön ins Grübeln komme über die alltäglichen Plagen. Doch will der Herr Jesus, dass wir auf ihn sehen und uns an ihm ein Beispiel nehmen und ihm folgen, vertrauensvoll. Glaube ich, dass Christus mich von der tiefsten Seelennot befreien kann, weil er die Welt mit seiner Last und Angst überwunden hat? Was hindert es mich also, ihm alles auch vorzulegen? Gerade weil ich weiß, dass mein Vater alles kann und ihm nichts verborgen bleibt, kann ich glauben, dass er mir hilft. Denn Gott ist groß, haben wir gesungen, und hilft, weil er seine Kinder nicht alleine lässt. Christus hat versprochen, dass er uns Hilfe ist. Und darum nun die Aufforderung an alle mit Petrus seinen Worten, 1. Petrus 5, 6 und 7. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorge auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Und diesem Geheimnis auf die Spur zu kommen, macht viel Freude, und dennoch werden wir vermutlich unser ganzes Leben brauchen, um das Geheimnis seiner Liebe, das über unserem Leben steht, zu begreifen. Der Psalmist drückt es hier etwas anders aus, dennoch ist es ihm wichtig, davon zu reden. Groß sind die Werke des Herrn, wer sie erforscht, der hat Freude daran. Was er tut, das ist herrlich und prächtig, und seine Gerechtigkeit bleibt ewiglich. Christus spricht uns gerecht, auch wenn uns der Böse vom Gegenteil zu überzeugen sucht. In Christus Jesus sind wir frei und gerettet von aller Schuld, wenn wir ihm vertrauen. Er kennt uns und weiß, was er uns zumuten kann. Deshalb kann ein ehrlicher Psalm unseres Herzens auch ausdrücken, was Gott für mich, für uns getan hat. Und hierin ist nicht nur das Positive und Gute eingeschlossen, sondern wie gesagt, er hebt die innerste Herzenshaltung der Gottvertrauenden hervor. Psalmen geben der Freude, die wir in Gott haben, aber nicht viel weniger so manches Mal die ganze Not des Betreffenden wieder. Und das sagt uns aber wiederum, dass wir unserem Gott alles sagen können, was uns bedrückt und worüber wir uns gerade freuen. Beides können wir unserem Gott sagen. Darum lohnt es sich, ob in Psalmen oder Gesängen und nicht zuletzt im Gebet, unserem Gott alles anzuvertrauen, was uns gerade bewegt. Unser ganzes Denken sollte von dieser Tatsache bestimmt sein und demnach auch von uns in jeder Form zum Ausdruck gebracht werden. Die Schrift bestätigt und ermuntert uns ja auch dieses immer wieder zu tun. Kolosser 3, 16 und 17. Das Wort des Christus wohne reichlich in euch, in aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern singt Gott in euren Herzen in Gnade. Und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Beides ist wichtig, das rechte Tun vor Gott und darüber hinaus seinen Gedanken mit der Stimme des Herzens Ausdruck zu verleihen. Und dazu gehört manchmal schon unsere gesamte Körpersprache, die von der Hoffnung in uns zeugen soll. Gehe ich gebückt und gebeutelt, weil ich die Hoffnung verloren habe? Oder freue ich mich an meinem Gott, obwohl vielleicht gerade mein Äußerstes komplett zerfällt? Mögen wir doch mehr unsere Gedanken und Haltungen in Psalmen und Lobliedern fassen. Und dabei kommt es nicht auf die Fähigkeiten des Gesangs oder des perfekten Ausdrucks an, aber schon gar nicht jemand etwas vorzugaukeln, sondern allein auf die Herzenshaltung, denn unser Gott kennt uns. Er weiß, wie ich mich gerade fühle. Aber wenn ich überhaupt nicht zu Gott gehe und ihm alles sage, dann werde ich auch nicht erleben, wie er mich aus so mancher innerer und äußerer Not, ob geistlich oder körperlich, befreien kann. Der Glaube lässt uns auch dann noch an Gott festhalten, wenn es uns mal eben nicht gut geht. Glaube ist darum mehr als ein Gefühl. Nur wenn ich meine Anliegen vor Gott völlig ausbreite, ihm vertraue und ihm alles sage, werde ich die innere Befreiung und Reinigung erleben, die mich auch äußerlich verändern kann. Gott ist gnädig und barmherzig, davon berichtet der Psalmist, weil er davon überzeugt ist, dass Gott lebt und in seinem Leben eingreift. Psalm 111, Vers 4. Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder, der gnädige und barmherzige Herr. Um das zu erleben, ist es wichtig, ein offenes Herz vor unserem Herrn zu haben und ihm nichts zu verheimlichen. Wer in dem Wissen lebt, dass Gott ihm zur Seite steht, weil Christus selbst in einem lebt, der kann auch von seinen herrlichen Wundern und Taten berichten. So wie es ja viele Schreiber in der Heiligen Schrift immer wieder tun und es verkündigen, gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Wenn Gott nicht so geduldig wäre oder langsam zum Zorn, wie es in einem anderen Psalm heißt, so wären alle Menschen hoffnungslos verloren. Doch Gott will retten und will helfen, will heilen und er kann es tun. Das versuch mal einem Außenstehenden begreiflich zu machen. Genauso wie die täglichen Wunder, die wir mit unserem Gott erleben können. Der wird vermutlich mit dem Kopf schütteln, aber darum brauchen wir hier, bei denen, die von der Allmacht Gottes wissen, ja nicht hinter dem Berg zu halten, wenn es die Zeit erlaubt. Ich möchte euch kurz was erzählen. Allein diese Woche habe ich mindestens zwei Wunder erlebt, neben denen, die ich gar nicht so wahrgenommen habe. Oft merken wir ja gar nicht, wenn der Herr Jesus uns bewahrt und seine schützende Hand über uns hält. Eines war also, dass bei der Nachuntersuchung von unserem Simon die schlechten Werte, die ja von vor ein paar Wochen noch da waren, auf einmal ja ganz positiv waren, sodass die Ärzte sich dies nicht erklären konnten. Wie kann so etwas geschehen, wenn nicht der barmherzige und gnädige Gott selbst eingreift? Es ist also ein Wunder. Zum Zweiten kann ich euch berichten, dass auch bei meinem Vater, für den viele von euch ja gebetet haben und der wieder zur Nachuntersuchung musste, sich die Werte auch nicht verschlechtert haben. Das kann doch nur der Herr in seiner Gnade bewerkstelligen. An diesen Wundern allein kann ich doch sehen, wenn ich glaube, an diesen Wundern kann ich sehen, dass es Gott gibt. Wohl dem, der es fassen kann. Darum ist es wichtig, sich an kleinen wie großen Wundern oder Erlebnissen mit Gott zu freuen und sich damit zu ermuntern und sich jederzeit zu erinnern. Gerade wenn man mal wieder ins Zweifeln kommt. Gott möchte sie uns ins Gedächtnis rufen, aber trotzdem wäre es gar nicht so verkehrt, sich alle diese Dinge vielleicht mal aufzuschreiben oder in einen Psalm zu packen. Ich gebe zu, habe es so auch noch nicht getan, aber es ist schon eine Überlegung wert, kam mir bei der Vorbereitung. Der Psalmist tut es. Und so denkt er nicht nur daran, dass Gott Wunder tut und hilft, sondern dass er auch für das Alltägliche sorgt. Er gibt Speise denen, die ihn fürchten. Er gedenkt ewig an seinen Bund. Er lässt verkündigen seine gewaltigen Taten seinem Volk, dass er ihnen gebe das Erbe der Heiden. Das bezieht sich nicht nur auf die Speise, die wir brauchen zum Leben, sondern vor allen Dingen, die wir für unseren Glauben brauchen. Was gibt es also Größeres zu bezeugen und als Wunder zu verkünden, als dass unser Gott uns Menschen nicht verachtet und uns so sehr liebt, dass er sich selbst für uns hingab? Immer schon war es Gottes Anliegen, dass die Menschen wieder zu ihm finden und mit ihm Gemeinschaft haben können. Und darum kam Jesus, der Erlöser. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Diese Botschaft gilt allen Menschen gleichermaßen. Und die es schon angenommen haben, sollen und dürfen es anderen weitersagen. Bei all dem herrlichen Erleben durch die Gnade Gottes werden wir aber immer wieder auf taube Ohren stoßen vor denen, die von der Größe Gottes oder von dem Retter der Welt, Jesus Christus, nichts hören wollen. Das soll uns aber nicht entmutigen, sondern wenn der Herr Gnade schenkt, werden wir auch hier und dort ein ganz besonderes Wunder miterleben dürfen und die Mühen unseres Dienstes für Gott in seinem Reich sehen. Nämlich dann, wenn ein Mensch umdreht und sich zu Gott hinwendet. Dabei ist es ja nicht wichtig, ob wir es selbst miterleben, sondern dass die Menschen umdrehen. Das allein liegt sowieso in Gottes Macht. Wir sollen nur nicht aufgeben und standhaft unseren Glauben bezeugen und vorleben. Auch wenn es nicht immer einfach ist. Wir können ja letztlich nur vor den Menschen bezeugen. Und wenn unser Herz mit der Liebe Gottes vollgesogen ist, dann läuft es hoffentlich so über, dass Menschen davon angesteckt werden. Denn Frucht bringen äußert sich in vielen Dingen, die in Gottes Reich zusammenwirken. Und Frucht bringen sollen wir alle. Das geht aber nur, wenn wir uns Gottes Führung unterstellen und ihm von ganzem Herzen dienen und uns nicht aus der Verantwortung zurückziehen, weil es wichtig für uns ist und der Ermunterung dient, ja zur Selbsteinschätzung beiträgt, wo stehe ich, möchte ich aus dem Galaterbrief nochmal ja lesen, was die Frucht des Geistes ist. Galater 5, 22 und 23a. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Und diese Dinge hat uns Christus alle vorgelebt. Daran sollen wir uns ein Beispiel nehmen. Daran dürfen wir und müssen wir uns als Kinder Gottes ein Beispiel nehmen. Wenn wir mit Christus nah verbunden sind und uns von seinem Geist in allen Bereichen unseres Lebens leiten lassen, dann werden mehr und mehr diese Dinge an den Tag kommen. Und das bringt dann hoffentlich die Menschen in unserer Umgebung ins Nachdenken. Aber es wird auf alle Fälle auffallen. Dessen bin ich mir sicher. Darum steht für Kinder Gottes die Ehrfurcht vor Gott an erster Stelle. Sie lässt uns so leben, dass es Gott wohl gefällt und verhindert, dass wir dem Bösen allzu oft in die Falle tappen. Sollten wir trotzdem mal wieder auf die Nase fallen oder gefallen sein, so hebt Gott uns wieder empor aus der Grube des Schlicks und Schlammes der Sünde. Denn Christus hat ein für alle Mal den Bösen besiegt und ging deshalb für uns ans Kreuz. Sein Blut bedeckt meine Schuld. Und an den Werken unseres Gottes, die er aus Liebe den Menschen tut, können wir außerdem sehen, wie treu Gott seine Verheißungen einhält. Er gibt Speise denen, die ihn fürchten. Er gedenkt ewig an seinen Bund. All das, was Gott jemals irgendwann zu jemandem gesagt hat, tritt ein, weil Gott sich seiner Verheißung nicht gereuen kann. Und das schließt ebenso die Verheißung über den Retter der sündigen Welt, Christus, mit ein. Das wird vielleicht deutlicher in einem weiteren Vers aus einem anderen Psalm, Psalm 146, Vers 7. Er verschafft den Unterdrückten Recht und gibt den Hungrigen Brot. Der Herr löst die Gebundenen. Gott vergisst nie etwas und er vergisst auch niemanden. Damit wird klar, dass Gott sich um alles kümmert. Den Leib, die Seele, den Geist. Gott will, dass wir frei werden von jeder Bindung. Solange uns der Böse unterdrückt, können wir nicht frei sein. Christus aber, wenn wir ihm vertrauen und glauben, löst alle Fesseln und befreit uns aus der Macht des Bösen. Darum gib dein Leben Christus ganz und gar. Begib dein Leben in seine fürsorglichen Hände. Es ist ihm halt ein Anliegen, dass die Menschen zu ihm finden. Und deshalb, wenn wir erkennen, dass denen, die Gott lieben, alles zum Besten dient, wird der eine oder andere auch unterschiedlich von Gott gefordert. Aber Gott überfordert niemanden. Und er will alle von den Ketten dieser Knechtschaft des alten Leibes befreien. Die Werke seiner Hände sind Wahrheit und Recht. Alle seine Ordnungen sind beständig. Sie stehen fest für immer und ewig. Sie sind recht und verlässlich. Er sendet eine Erlösung seinem Volk. Er verheißt, dass sein Bund ewig bleiben soll. Heilig und Herr ist sein Name. So gedenkt Gott nicht nur seines Bundes gegenüber seinem Volk, wie der Psalmist hier schreibt, sondern hält den Bund und die Verheißung, die er Abraham gab. Und das schließt die Rettung der Nation mit ein. Gott, unser Gott, ist unveränderlich. Und das bedeutet vor allen Dingen, seine Treue und Liebe zu uns Menschen bleibt immer bestehen. Denn alles, was Gott tut, geschieht in Wahrheit und Recht. Christus ist die Wahrheit. Und er möchte, dass alle zur Erkenntnis dieser Wahrheit kommen. Das heißt, er will, dass jeder zu ihm kommt und durch seine Gnade, die er den Menschen anbietet, die er uns anbietet, gerecht wird. So wird Gott auch seine ewige Ordnung nicht aufheben, und die beinhaltet von Anfang an die Liebe zu uns Menschen und seine Absicht, uns mit ihm wieder versöhnt zu sehen. Das kann nur aus reiner Gnade in Christus geschehen. Sein Wort gilt, ist die Wahrheit und ist unumstößlich. Wohl allen, die dies für ihr Leben erkennen und sich an den Herrn halten. Doch ohne Ordnung geht es nicht. Denn ohne Gottes Ordnung endet alles oder versinkt im Chaos. Wir sehen es ja mehr und mehr, dass jegliche Werte aufgeweicht werden und es die Menschen doch nur ins Unglück stürzt. Dabei merken es die meisten nicht einmal oder wollen es nicht merken. Darum ist die Aufforderung, mit der der Psalmist hier schließt, alle zum Nachdenken wachrütteln will, so wichtig und darf nicht verstummen. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Klug sind alle, die danach tun. Sein Lob bleibet ewiglich. An erster Stelle sollte demnach Gott in unserem Leben stehen. Und damit haben wir schon die klügste und wichtigste Entscheidung unseres ganzen Lebens getroffen. Denn wer sich alleine für weise hält und seiner eigenen Kraft vertraut, wird nicht weit kommen. Gott kann aber in Christus schenken, dass man weiß, wo man hingehört und ein Zuhause hat, was vielen heutzutage fehlt. Gott möchte, dass wir zu ihm nach Hause kommen. Und Christus hat den Weg dafür freigemacht und bereitet. Und ein letztes, was der Psalmist hier mit Furcht umschreibt, hat nichts mit Angst vor ihm zu tun, sondern mit Ehrfurcht und Demut. Gott ist heilig. Und deshalb sollte man sich eher vor den Konsequenzen fürchten, mit denen man ja zu rechnen hat, je nachdem, wie man mit diesem heiligen Gott umgeht. Gott zwingt zwar niemanden, sondern will aus lauter Güte und Gnade retten. Doch das ist ihm so wichtig und ist ein so ernstes Thema, dass keiner sich dieser Entscheidung enthalten kann. Einmal wird jedes Knie sich vor dem himmlischen Vater beugen. Vor dem himmlischen Vater beugen müssen. Ich möchte schließen mit einem Text, mit drei Versen aus Römer 14. Denn hierzu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er herrsche sowohl über Tote als auch über Lebende. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder auch du, was verachtest du deinen Bruder? Denn wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir wird sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. Darum lasst uns klug sein und Gott die Ehre geben, die ihm gebührt. Sein Lob bleibet ewiglich.